D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Wir müssen reden, auch wenn es schwerfällt, zu sagen, ich habe Scheide oder ich habe Penis. Bei uns geht es heute um ein wichtiges Thema, sexuelle Gesundheit. Der Arzt Tim Kümmerle, der verrät uns, welche sexuell übertragbaren Krankheiten auf dem Vormarsch sind in Deutschland, denn die sind tatsächlich dabei, wieder mehr zu werden und woran er sie erkennt. Miriam aus Dortmund, die berichtet im Liebestagebuch von ihrer Nacht mit einem Fitnesstrainer und ihr bekommt einen Einblick in die Ausstellung Die große Freiheit. Ich bin Till Opitz, ahoi.
D-Radio Wissen.
Kondome schützen vor HIV, vor AIDS. Diese Botschaft, die dürfte fast jeder kennen. Anders sieht es mit anderen sexuell übertragbaren Krankheiten aus. Es gibt Leute, die sollen Tripper für ein PC-Game halten, Trichomonaden für eine Rechenart und Chlamydien für eine Blumensorte. Okay, ihr wisst natürlich, was Chlamydien sind, mehr oder weniger.
Nee, weiß ich nicht. Hör ich zum ersten Mal. Wirklich, ich hab echt keine Ahnung.
Ja, aber ich will da jetzt nicht so gerne drüber reden.
Oh Gott, mein Ex-Schwager hatte das mal. Das war auf jeden Fall eine Krankheit.
Nein, überhaupt nicht.
Nee, keine Ahnung.
Ja, es sind Bakterien. Ist das nicht sogar eine Geschlechtskrankheit? Ja.
Korrekt, Chlamydien sind sexuell übertragbare Bakterien. Allein in Deutschland stecken sich jedes Jahr rund 300.000 Frauen neu an. Das schätzt das Robert-Koch-Institut. Und das Fiese an diesen Dingern ist, Chlamydien, die merkt man oft nicht. Unbehandelt können sie bei Frauen zur Unfruchtbarkeit führen. Deshalb sollten sich sexuell aktive junge Frauen auf Chlamydien testen lassen. Und ähnlich fies ist die Syphilis. Die Zahl der Syphilisfälle, die nimmt seit Jahren in Deutschland wieder zu. Das trifft vor allem Männer. Und hier ist unser kleines ABC zur sexuellen Gesundheit, der erste Teil.
S wie Syphilis. Syphilis ist recht leicht übertragbar, sogar beim Küssen. In Deutschland stecken sich jedes Jahr über 4000 Menschen an, Tendenz steigend. Die Bakterien verursachen ein Geschwür, eine Art Knötchen auf der Haut oder Schleimhaut. Syphilis kann überall untenrum, aber genauso auch im Mund und Rachen auftreten. Das Problem? Das Geschwür tut in der Regel kaum weh, ist aber hochgradig ansteckend. Unbehandelt kann Syphilis langfristig sogar zum Tod führen. Erkannt ist Syphilis sehr gut mit Tabletten zu behandeln.
Sexuell übertragbare Krankheiten sind in Deutschland auf dem Vormarsch, kurz auch STDs genannt, vom Englischen Sexually Transmitted Diseases. Tim Kümmerle, der ist Arzt und Infektiologe an der Uni in Köln. Welche Krankheiten nehmen denn konkret zu?
Weitgehend alle sexuell übertragbaren Erkrankungen, ne? Was ja auch Sinn macht, denn die Übertragungswege, ne, ist klar, ist ja immer ähnlich. Da sehen wir also relativ viel von den üblichen Erkrankungen, also Tripper, Syphilis, andere bakterielle, so Harnwegsentzündungen, aber auch HIV-Infektionen sind nicht abnehmend, sondern stabil bis leicht zunehmend.
Dann machen wir es mal konkret. Wenn ich was für Merkmale habe, sollte ich mal dringend zum Arzt gehen.
Also bei Symptomen zum Arzt gehen ist eigentlich klar, ne? Wenn man Ausfluss hat, wenn man Brennen beim Wasserlassen hat, wenn man irgendwo im Körper eine Situation hat, wo man sagt, das stimmt nicht, da bin ich nicht gesund, ist klar. Im Prinzip gibt es jetzt keine sexuell übertragbare Krankheit, die eine richtige Geschlechtsspezifität hat. Das heißt also, die sich irgendwie entweder Mann oder Frau nur aussucht. Das Risiko ist für die Frau manchmal höher, weil das Scheidenepithel, also die Schleimhaut im Bereich der Scheide, besonders empfänglich ist für bestimmte Keime. Aber Frauen sind üblicherweise sowieso relativ regelmäßig bei Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt, wo auf solche Krankheiten getestet wird. Also der Unterschied ist eher, dass die Männer sehr zurückhaltend sind, was Arztkontakte angeht. Am besten ist es natürlich, wenn man zum Arzt geht und einfach mal fragt, ne, ich habe hier eine neue Partnerschaft oder ich bin sexuell aktiv und habe wechselnde Partner. Worauf muss ich denn achten? Ne? Welche Praktiken sind riskant? Welche Praktiken sind weniger riskant? Wie kann ich was verhindern? Worauf muss ich aufpassen?
Bei AIDS gibt es ja diese, oder HIV gibt es ja diese klare Botschaft, Kondome schützen. Wie ist das bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten? Kann ich mich da auch mit Kondomen schützen?
Also Kondome sind schon gut. Man kann generell sagen, die reduzieren die Wahrscheinlichkeit für fast alle sexuell übertragbaren Erkrankungen. Aber sie schützen eben nicht hundertprozentig. Auch bei HIV nicht hundertprozentig, aber da sehr gut. Was andere Krankheiten angeht, wie Syphilis oder Tripper, hat man zumindest einen gewissen Schutz, einen prozentualen Schutz. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit einfach der Infektion niedriger ist, wenn ich konsequent Kondome nehme.
Die Konsequenzen von HIV-AIDS kennen viele. Wie sieht's aus bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten? Was passiert da, wenn die Sachen nicht entdeckt werden, nicht behandelt werden?
Das Problem ist, dass es einige Infektionen gibt, die man haben kann, ohne es zu wissen. Das heißt, dass also zum Beispiel Tripperbakterien können auf der Schleimhaut im Genitalbereich einfach quasi sitzen, machen keine Infektion. Das heißt, der Patient merkt nichts davon, aber er kann sie weitergeben. Das heißt, wenn er einen Sexualkontakt hat, kann es eben sein, dass der Partner danach berichtet, seit wir irgendwie uns getroffen haben, habe ich selbst eine Trippererkrankung bekommen. Und dann ist es ein Grund, warum auch solche asymptomatischen Patienten zum Arzt gehen sollten und das behandeln sollten. Und deswegen kann es Sinn machen, wenn ich mich selbst irgendwie als Risikopatient einstufe, das heißt, wenn ich sage, ich bin sexuell aktiv, ich hatte wechselnde Partner, dass man durchaus auch Abstriche macht, zum Beispiel um diese stillen Infektionen oder diese stillen Besiedlungen zu identifizieren.
Das heißt, wenn ich mit wie vielen Leuten im Jahr Sex habe, wann sollte ich zum Arzt gehen? Gibt es da so ein sinnvolles Screening, was man machen sollte, alle, weiß ich nicht, paar Monate, paar Jahre?
Generell würde ich sagen, jeder, der sexuell aktiv ist, sollte HIV-Tests machen in unregelmäßigen Abständen. Es gibt da keine Grenzwerte, was die Partner angeht. Es macht so über 10 oder unter 10 ist dann, macht da einen Unterschied. Das ist auch eine individuelle Frage, wie hoch ist das Sicherheitsbedürfnis. Ich würde immer sagen, wenn es irgendwie auch nur die Frage gibt, ob man sich vielleicht eine sexuell übertragbare Erkrankung eingefangen haben kann, dann sollte man das klären, ob das passiert ist und entsprechend einen Kontakt zum Arzt oder zu einem Gesundheitsamt oder zu einer Teststelle suchen. Gesundheitsämter bieten immer eine anonyme Testmöglichkeit eigentlich in fast allen Städten an, also HIV-Tests, Hep-C-Tests, Syphilis-Tests, das geht da immer. Auch eine entsprechend gute und fundierte Beratung.
Jetzt hat man viel gehört, gerade im Bereich HIV hat sich ja sehr viel getan, AIDS-Behandlung, da gibt es eigentlich gute Medikamente. Trotzdem sterben in Deutschland jedes Jahr noch 400, 500 Leute an AIDS. Wie kommt das eigentlich?
Die Menschen, die heute noch an AIDS sterben, sind eigentlich vor allen Dingen zwei Gruppen zuzuordnen. Das eine sind die Patienten, die nie einen Test gemacht haben und die einfach nicht von einem Risiko ausgegangen sind oder Angst hatten vor dem Ergebnis und die dann einfach kommen, wenn es zu spät ist, wenn das Immunsystem also schon so schwach ist, dass wir auch mit den Medikamenten nicht mehr helfen können. Die andere große Gruppe sind die Patienten, die zwar einen Test gemacht haben, aber einfach danach keinen Arztkontakt mehr suchen, weil sie einfach so viel Angst vor den Konsequenzen haben, so viel Angst vor der Wahrheit haben, dass sie sich auch nicht in Behandlung begeben. Das ist im Wesentlichen die Ursache für Todesfälle heutzutage. Der gut behandelte Patient, der regelmäßig zum Arzt geht, der hat heute eigentlich keine großen Komplikationen von seiner HIV-Infektion im medizinischen Sinne zu befürchten. Das heißt, man kann von einer normalen Lebenserwartung und einer normalen Lebensqualität ausgehen.
Der Arzt Tim Kümmerle über die Zunahme von sexuell übertragbaren Krankheiten. Das Wichtigste ist einfach, früh genug zum Arzt zu gehen. Im Liebestagebuch, da erzählen Leute ganz ehrlich von ihrem Liebesleben. Diese Woche ist das Miriam aus Dortmund. Sie ist Ende 20, genießt ihr Single-Leben. Mit ihren Mädels, mit ihrer Clique zieht sie am Wochenende durch die Clubs und ist durchaus erfolgreich bei der Jagd nach Männern. Aber das erzählt sie euch am besten selbst.
Die Woche war eigentlich ganz gut, sehr überraschend, weil erstmal war ich mit meinen Mädels ganz normal weg feiern und dann habe ich ihn gesehen. Also stand ganz lässig an der Tanzfläche, also am Rand, hat nicht getanzt, hat eher so ein bisschen die Leute angeschaut. Ja, irgendwie konnte ich halt nicht weggucken. Der war natürlich sehr durchtrainiert, hatte ein enges schwarzes T-Shirt an mit ein bisschen Ausschnitt. Sie hatte auch einen mega süßen Knackarsch. So habe ich seinen Blick gesucht. Hat mich aber erstmal irgendwie nicht gesehen, also dachte ich mir, okay, vielleicht noch ein Kölsch. Danach waren wir wirklich dabei, schon zu gehen. Dann habe ich mich einfach nochmal umgedreht und habe einfach mal gesagt, ich würde gerne deine Handynummer haben. Danach haben wir ein bisschen geschrieben, also am nächsten Tag, und dann auch direkt wieder verabredet bei ihm zu Hause. Aber das war noch sehr verhalten und dann habe ich gesehen, dass er eine Playstation da hatte. Wir haben dann halt so ein Kampfspiel, also wo so zwei Mannequins gegeneinander kämpfen, haben wir einfach mal angefangen. Der Einsatz war dann, dass ich ihn küssen musste und habe ich schon erwähnt, dass er Fitnesstrainer war. Er hat mich angefangen zu küssen, dann hat man sich langsam ausgezogen, aber der hat sich auch richtig um die einzelnen Partien deines Körpers gekümmert. Also hat dann erstmal so langsam angefangen, dich zu massieren, wo ich auch dachte, so, was wird das jetzt? Und es wurde wirklich so eine Art erotische Massage. Das hatte ich wirklich noch nie. Also da kann man sich auch einfach nach einer Zeit nicht gegen wehren. Man muss sich einfach fallen lassen und man verliert sich dann einfach ineinander. Der hat dann auch einfach sich genommen, was er wollte. Und das finde ich persönlich zum Beispiel auch sehr gut als Frau. Ich bin jetzt nicht so diejenige, die dann nur liegen bleibt und sich die Decke anguckt. Da waren wir beide sehr aktiv und das hat natürlich dementsprechend richtig viel Spaß gemacht. Am nächsten Tag hatte ich leichte Muskelkaterbeschwerden schon, auch wenn er wirklich richtig, richtig gut war und auch sehr einfühlsam. Und es war wirklich eine tolle Nacht.
Eine Stunde Liebe. Diesmal zur sexuellen Gesundheit. Und es ist eigentlich schon wieder Zeit, ein neues Kapitel in unserem ABC der großen und kleinen Spaßverderber aufzuschlagen.
T wie Trichomonaden. Trichomonaden sind kleine, einzellige Geißeltierchen, die es gerne feucht mögen. Sie können leicht beim Sex ohne Kondom übertragen werden. Sie nisten sich in Scheide, Darm und Harnröhre ein. Anzeichen bei Frauen sind Schmerzen beim Sex, ein Juckreiz oder tropfenartiger Ausfluss. Bei Männern bleiben Trichomonaden meist ohne Symptome. Bei Frauen können sie unbehandelt zur Unfruchtbarkeit führen. Trichomonaden lassen sich medizinisch gut behandeln.
Das Ding, das sieht ein bisschen aus wie ein großes weißes UFO. Es ist ein riesiges Zelt und momentan steht es auf dem Altmarkt in Cottbus. Die Rede ist von der Großen Freiheit, eine Wanderausstellung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Beate Lausberg ist bei der BZGA für die Große Freiheit verantwortlich. Was will diese Ausstellung?
Sie will vor allen Dingen sensibilisieren, dass es noch andere weitere sexuell übertragbare Infektionen als HIV gibt. Das wird oft vergessen. Und die Deutschen in Anführungsstrichen wissen noch viel zu wenig über Syphilis, über Chlamydien, über Tripper. Und darüber will die Ausstellung nicht nur aufklären, sondern das Tabu brechen, darüber zu sprechen. Und vor allen Dingen dafür zu werben, dass man wirklich früh genug zum Arzt geht, wenn man irgendwelche Unstimmigkeiten, irgendwelche Irritationen erlebt.
Jetzt haben Sie die Ausstellung die Große Freiheit genannt. Man denkt vielleicht direkt an Hamburg oder man weiß es nicht. Wie ist es zu dieser Namensgebung gekommen?
Das war tatsächlich etwas, was uns sehr wichtig war. Wir wollen als Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bewusst nicht mit der Drohkeule, mit Angst machen, mit Krankheitsmotiven arbeiten, sondern wir denken im Grunde genommen vom Erfolg her. Ein Erfolg ist für uns, wenn sich Menschen so weit gut informieren können und informiert haben, dass sie sich schützen, also dass sie die große Freiheit erleben, ihre Sexualität ohne Angst, ohne Einschränkung, ohne Erkrankung leben zu können.
Was erwartet einen, muss man sich die vorstellen, wie sieht die aus ganz konkret?
Ich finde sehr schön. Sie ist eine Kombination aus 6 großen Überseecontainern, ergänzt durch ein großes aufblasbares weißes Zelt. Insgesamt hat die Ausstellung ca. 600 Quadratmeter, kommt mit 6 Tiefladern in die Stadt. Innen drin erwarten einen sehr bunte, sehr lebendige, sehr unterschiedliche Wohnräume, so unterschiedlicher Menschen, die alle irgendwie Sexualität sehr unterschiedlich leben, sich auch unterschiedlich schützen. Man kann eine Kondomschule besuchen. Man kann selber ein merkwürdiges Schlagzeug spielen, in dem Musik ganz besonderer Art geboten wird. Man kann aber auch beim Stichwort Musik einen eigenen Rap-Song zum Thema sexuell übertragbare Infektionen aufnehmen. Man kann auch schlichtweg bei einem Silbenrätsel sich auf die Suche nach unterschiedlichen STI machen. Man kann mit einem virtuellen Flugzeug verschiedene Weltgegenden ansteuern und da in Videoscreens sehen, wie leben eigentlich Menschen in anderen Ländern mit HIV.
Jetzt haben Sie gesagt, es geht vor allen Dingen auch darum, auf weniger bekannte sexuell übertragbare Krankheiten, Infektionen hinzuweisen. Wo gibt es denn aus Ihrer Sicht die größten Wissenslücken?
Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, ausschließlich bei Chlamydien, ausschließlich bei Syphilis. Ich glaube, es ist die gesamte Themengruppe. Die Gespräche mit Besuchern und Besucherinnen in der Ausstellung zeigen uns, dass viele Menschen glauben, was heute STI benannt wird, das sind ja im Grunde genommen Geschlechtskrankheiten. Und die halten ganz viele Menschen für längst überwunden und sagen uns, das ist doch alter Kram, das war doch früher, heute doch nicht mehr. Und sind völlig erstaunt, dass auch sexuell übertragbare Infektionen nicht nur europaweit, sondern auch in Deutschland wieder neu auf dem Vormarsch sind. Und Chlamydien sind insofern insbesondere für die junge Zielgruppe besonders relevant, weil sie in dieser Altersgruppe am stärksten als in anderen Altersgruppen vorkommt und gerade bei jungen Frauen unter Umständen zu Unfruchtbarkeit führen kann, wenn sie nicht behandelt werden.
Momentan ist die Große Freiheit in Cottbus zu sehen. Wo sind so die nächsten Stationen?
Im Mai sind wir in Nürnberg und im Juli sind wir in Saarbrücken und im September in Essen. Es folgen dann noch weitere 3 Einsätze, die stehen aber momentan noch nicht fest. Es kostet nichts und die Öffnungszeiten haben wir so gelegt, dass möglichst viele Personen die Ausstellung sehen können. Also wir beginnen morgens um 9 bis abends 20 Uhr durchgehend. Das gilt auch fürs Wochenende.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Fiese Dinger sind das, die HP-Viren. Die haben in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht. HPV wohlgemerkt, mit P wie Paula, nicht HIV. HPV steht für humane Papillomaviren und HPV ist vor allem für Frauen ein Thema. Tim Kümmerle ist Arzt mit Schwerpunkt Infektiologie. Was sind diese HP-Viren denn genau?
HP-Viren sind Viren, die warzenähnliche Erkrankungen hervorrufen. Also die Warzen, die man so kennt, an den Fingern, bei Kindern zum Beispiel, das sind HPV-Viren. Im Genitalbereich gibt es aber Typen von HPV, die dort auch warzenähnliche Erkrankungen machen. Das sind diese Feigwarzen. Und das Problem ist aber auch, diese HPV-Viren können auch Krebsvorstufen hervorrufen. Also bestimmte Typen sind besonders aggressiv und die machen eben nicht diese Warzen, sondern machen eher Veränderungen in Schleimhäuten, die Krebsvorstufen dann hervorrufen können.
Wie übertragen sich diese HPV-Viren schon beim Knutschen oder beim Händeschütteln? Wie bekommt man die?
Das Problem ist, die sind extrem ansteckend. Das heißt, man bekommt die wirklich bei relativ banalen Kontakten. Und man kann davon ausgehen, dass die meisten Menschen hier auf der Welt irgendwann mal Kontakt mit einem oder mehreren HPV-Typen gehabt haben.
Man kann sich gegen HPV impfen lassen. Wie sieht so eine Impfung aus? Für wen ist das was?
Die Impfung ist aktuell empfohlen für Mädchen zwischen 12 und 17. Das sind 3 Impfungen. Die ist sehr gut verträglich, hat sehr wenig Nebenwirkungen und schützt hervorragend vor 4 verschiedenen HPV-Typen. Und ausgerechnet die Typen, die auch besonders problematisch sind. Also 2 Typen, die Feigwarzen hervorrufen und 2 Typen, die eben diese Krebsvorstufen machen können.
Warum ist es wichtig, sich impfen zu lassen, jetzt gerade so im Alter zwischen 12 und 17 Jahren? Warum ist diese Empfehlung für diese Altersgruppe?
Das Problem ist, dass wenn man schon einen Kontakt mit den Viren hatte und quasi die Infektion etabliert ist, dass dann die Impfung nicht mehr wirkt. Das heißt, man kann sie nur vorbeugend geben und gibt sie deshalb bevorzugt in einem Alter, wo einfach noch keine oder noch wenige Kontakte stattgefunden haben.
Jetzt ist diese Empfehlung primär für Frauen. Was ist mit Männern? Sind die nicht von HPV bedroht?
Männer können auch Feigwarzen bekommen, Männer können auch im Genitalbereich Krebsvorstufen bekommen. Das Problem sehen wir vor allen Dingen bei unseren HIV-Patienten. Das heißt, es ist eigentlich eine Impfung, die von der Logik her auch für Männer empfohlen werden sollte. Da gibt es allerdings noch keine offizielle Empfehlung von dieser STIKO, die Impfstoffe in Deutschland quasi beurteilt. Das ist aber in Arbeit und wird wahrscheinlich kommen, dass auch die Männer die Impfung bekommen können.
Jetzt gibt es immer wieder Leute, die kritisch sind gegenüber Impfungen, ganz besonders gegenüber dieser HPV-Impfung. Da findet man zumindest im Internet ganz, ganz viele Sachen, die sagen, oh Gott, nicht noch so eine Impfung und das ist Mist. Was sagen Sie den Leuten?
Ja, Impfskepsis ist ein schwieriges Thema, weil das wird ganz schnell so komisch dogmatisch und da kommt man mit Argumenten nicht weiter. Die Impfung ist hervorragend verträglich, es ist mit einer Studie mit Hunderten bis Tausenden von Menschen durchgeführt worden, ohne dass man wirklich relevante, gravierende Nebenwirkungen gesehen hat. Man sieht aber eine sehr gute Schutzwirkung, das heißt, man kann diese jungen Leute wirklich davor bewahren, unangenehme Infektionen bekommen, die sie eventuell auch richtig gefährden. Also an Gebärmutterhalskrebs, der durch HPV hervorgerufen werden kann, sind früher extrem viele Frauen gestorben. Und in den Ländern, wo die Impfung durchgeführt wird und schon länger durchgeführt wird, sieht man jetzt schon einen Abfall von Raten von Vorstufen von diesen Krebsarten. Das heißt, man kann unangenehme Krankheiten damit verhindern und es gibt eigentlich keinen Grund, auf diese Impfung zu verzichten.
Junge Frauen können sich kostenlos gegen HPV impfen lassen. Wo und wie steht auf dradiowissen.de. So Leute, ich hoffe, ihr seid noch dabei, obwohl wir hier in eine Stunde Liebe über, ja, so unschöne Sachen reden. Anfang der 80er, da wurde ja das HIV-Virus, der Erreger von AIDS, entdeckt. Heute sind weltweit rund 35 Millionen Menschen HIV-positiv. Aber es gibt da auch jede Menge gute Nachrichten, Riesenfortschritte, zum Beispiel in der Therapie. Schützen lohnt sich aber trotzdem.
HIV-AIDS. Eine Infektion mit HIV, dem AIDS-Erreger, ist heute gut behandelbar, wenn die Infektion früh erkannt wird. Heilbar ist eine HIV-Infektion bisher nicht. Allein in Deutschland sterben jedes Jahr noch immer 400 bis 500 Menschen an AIDS. Neuinfektionen treffen vor allem schwule und bisexuelle Männer. Rund 20% der Neudiagnosen sind heterosexuelle. Der beste Schutz vor HIV sind Kondome. Nach Risikosex gibt es auch eine sogenannte Postexpositionsprophylaxe. Die muss aber schnell genommen werden und hat Nebenwirkungen.
Und wo man so eine Postexpositionsprophylaxe bekommt, das steht auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das haben wir alles auf dradio Wissen verlinkt, beziehungsweise die Online-Kolleginnen und Kollegen. Und eine Folge unseres ABCs der großen und kleinen Sex-Spaßverderber, die haben wir noch. Und das ist ein ziemlich unsichtbarer Spaßverderber.
Tee wie Tripper. Tripper wird von Bakterien verursacht. Das Problem? Man hat oft keine Beschwerden und die Infektionen bleiben oft unentdeckt. Wenn überhaupt Beschwerden auftreten, sind das ein eitriger Ausfluss aus Penis, Scheide oder Po. Unbehandelt kann Tripper bei Frauen und Männern zu Unfruchtbarkeit führen. In Deutschland gibt es jährlich mehrere tausend Fälle und vermutlich eine hohe Dunkelziffer. Mit Antibiotika ist der Tripper heilbar.
Und das war's auch schon von Eine Stunde Liebe zum Thema sexuelle Gesundheit. Über Lob, Kritik, Anregungen freuen wir uns. Einfach mail@dradiowissen.de oder über Google Plus und Facebook schreiben. Zum Beispiel hat Jan nie geschrieben auf Facebook gerade, das erfordert einen Sexführerschein, dieses Thema. Ausgestellt von der katholischen Kirche, schreibt Janni, Augen auf im Sexualverkehr. Ja, das ist doch mal ein Wort. Nächste Woche geht's bei Judith Ebert um Latex und darum, was diesen Stoff für viele zum Fetisch macht.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.